Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiel, Spaß, Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit allen möglichen Leuten über alle möglichen Familienthemen. Und heute geht es um ein, ja, etwas unpopuläres Thema, nämlich das Thema Regretting Motherhood. Und dafür habe ich mir Diana eingeladen. Aber erzähl doch mal selbst, wer bist du und was machst du so? Und vor allem, wie kommst du zu diesem Thema?
Mhm. Hallo an alle. Ja, ich bin ausgebildete Fotografin. Mein Name ist Diana Karklin. Ich beschäftige mich mit Themen, die hauptsächlich mit Feminismus, mit Frauenrechten und so weiter zu tun haben. Und natürlich passt Regretting Motherhood auch ganz gut zu meinen Interessen. Und wie ich zu diesem Thema gekommen bin, ist eine lange Geschichte. Ich versuche, so knapp wie möglich zu halten. Ich war 34, frisch verheiratet und damals noch sehr jung, ambitioniert, ich war sehr oft unterwegs und so weiter. Und auf einmal hat dieser enorme Druck angefangen bei mir, natürlich seitens meiner Familie an erster Stelle. Sie haben dann auf einmal gesagt, wir brauchen Nachwuchs, du hast deine wichtigste Rolle im Leben nicht erfüllt. Also alles, was du vorher hattest, war ein Spiel und jetzt musst du halt das richtige Ding machen. Mhm. Und das war ein sehr tiefer Schock für mich, weil meine Familie vorher mich eigentlich an meinen Aktivitäten unterstützt hatte, auch was mein Studium angeht und ja, mein Umzug ins Ausland und so. Das war ein Trauma für mich, würde ich sagen. Und dann schlimmer noch war, dass dieselbe Frage auch aus meinem professionellen Umfeld kam und sogar wildfremde Menschen mich danach gefragt haben. Also in dem Moment, wo ich sagte, ich bin frisch verheiratet, kam dann diese berühmte Frage, na, und wann kommt das Kind?
Ja gut, die Frage ist ja echt gefährlich. Weil
ja, ich verstehe nach wie vor nicht, wieso die Leute sich so einmischen, weil ich denke, das ist eine sehr intime, sehr persönliche Entscheidung, die auch teilweise mit vielen Sachen zu tun hat, die andere Leute nicht angehen, wie Gesundheitsprobleme zum Beispiel.
Genau, ja.
Ja, und das alles hatte mich damals, das war, wenn ich mich gut erinnere, 2016 Frühjahr, genau, das hatte mich damals total wütend gemacht. Und ich machte meinen Masterabschluss in Fotografie und wollte eigentlich was anderes machen. Und das Thema hat mich gefunden. Ich konnte über nichts anderes denken. Ich wollte die Zusammenhänge verstehen. Ja. Und ich wollte diese Recherche machen, einfach zu verstehen, wo die Wurzeln des Problems von diesem Druck kommen. Und wieso meistens die Frauen davon betroffen sind. Natürlich auch die Männer, aber ich glaube, der Druck ist viel stärker in unserem Fall. Ja. Und so hat es angefangen. Ich fing an mit der Recherche. Sehr schnell habe ich nenne sie B-Seite, die Schattenseite der Mutterschaft auch gefunden. Mhm. Und damals, zwischen 2015 und 2016, kam das berühmte Buch von Orna Donnent raus. Vielleicht haben die Zuschauer zumindest davon was gehört. Also dieses Buch war für mich unglaublich. Es hatte diesen Wow-Effekt auf mich.
Ja.
In diesem Buch befragte Orna 20 israelische Frauen, die gesagt haben, ich liebe meine Kinder über alles, aber ich bereue Mutterschaft. Und das war unglaublich. Also das war wirklich das erste Buch, das sich mit den Themen beschäftigte. Und für mich, als ich das Buch las, habe ich dann auch die Zusammenhänge verstanden. Mhm. Ich hatte zum Beispiel verstanden, dass die Mutterschaft nicht nur diese menschliche Beziehung zwischen Mutter und Kind bedeutet, sondern auch und vor allem Mutterschaft als Ideologie, als konservative, unterdrückende Ideologie, die den Frauen vorschreibt, wie sie sich verhalten müssen, wie sie denken müssen, wie sie fühlen müssen. Und wenn eine Frau diesem Kodex nicht entspricht, dann wird sie auch gesellschaftlich bestraft. Und es ist ein sehr, aus meiner Sicht, ein sehr mächtiges Kontrollinstrument über Frauenverhalten. Und leider ist es so, dass wir auch diese Verhaltensmuster oder Denkmuster auch verinnerlicht haben. Wir alle wachsen auf mit bestimmten Ideen über Mutterschaft, über Kinder und so weiter. Und dann führt es dazu, dass die Frauen sich selber bestrafen, beziehungsweise die anderen Frauen auch bestrafen. Sie achten sehr gut drauf, dass alle anderen Frauen diesem Kodex auch entsprechen.
Ja, warte mal kurz. Wir sind ja gerade an einem Kernpunkt schon so quasi vorbeigegangen, nämlich Regretting Motherhood, also bereuen, Mutter geworden zu sein, bedeutet nicht, die Kinder nicht zu lieben.
Nee, überhaupt nicht.
Sondern du kannst durchaus eine liebende Mutter, wahrscheinlich äquivalent auch ein liebender Vater, aber du hast recht, der Druck lastet garantiert auf den Frauen stärker als auf den Männern. Mhm. Garantiert eine liebende Mutter sein, gleichzeitig aber denken, oh nee, hätte ich besser doch mal noch gewartet, hätte ich es besser nicht gemacht oder wäre für mich nicht vielleicht ein kinderloses Leben das Bessere gewesen, oder?
Ja, genau das. Das hat mit Liebe zu Kindern nichts zu tun. Witzig für mich war auch zu entdecken, dass diese Frau ihre Kinder erstens sehr lieben und außerordentliche Mütter sind. Sie sind sehr gute Mütter, viel besser als eigentlich der Durchschnitt.
Also auch eine Top-Versorgung.
Genau. Ja. Warum? Weil sie auch diese Schuldgefühle haben. Und wenn sie sich schuldig fühlen, dass sie diese Reuegefühle auch empfinden, dann versuchen sie das irgendwie gut zu machen. Und dann sind sie auch, also in der Regel auch besser Mütter als ich zum Beispiel. Das ist sehr witzig. Und die Reue an sich, ich sage jetzt in meiner Erfahrung, und ich habe mit vielen Frauen gesprochen, die von dieser Situation betroffen sind, in den meisten Fällen hat mit der Care-Arbeit zu tun, mit der ungleichmäßigen Verteilung von Care-Arbeit zu Hause. Das ist wirklich der Hauptgrund. Nicht in allen Fällen, das möchte ich betonen, aber in den meisten Fällen denke ich, das ist der Hauptgrund von diesen Reuegefühlen. Das heißt, wenn diese Frauen nicht alleine gelassen wären mit der Care-Arbeit zu Hause, dann hätten sie wahrscheinlich diese Gefühle auch nicht. Also das sind wirklich die Konditionen der Mutterschaft und nicht die Mutterschaft an sich. Mutterschaft verstanden als diese Beziehung zwischen Mutter und Kind, menschliche Beziehung.
Ja. Gibt es denn irgendwelche Gründe, die man festmachen kann? Du hast jetzt gesagt, es gibt Schuldgefühle, die Frauen dann haben. Das ist, würde ich sagen, eher so eine Form des Symptoms oder der Auswirkung. Aber gibt es denn Gründe, dass diese Mutterschaft bereut wird? Oder ist es eigentlich der Grund, dass schon vor der Empfängnis des Kindes ein entsprechender Druck auf den Leuten gelastet hat?
Ja, natürlich auch. Also die Situationen sind sehr unterschiedlich. Ich glaube, es ist keine gute Idee, die Frauen dazu zu zwingen, Mutter zu werden. Wie zum Beispiel in vielen Ländern, wo Abtreibungsgesetze einfach nicht da sind. Und es ist auf jeden Fall keine gute Idee. Aber sogar die Frauen, die dachten, sie wollten Mütter werden, können auch doch diese Reuegefühle empfinden. Das hat, wie gesagt, ich wiederhole das nochmal, das hat meistens mit der Situation zu Hause oder gesellschaftliche, familiäre Situation, hat damit ganz viel zu tun. Also wenn die Frauen keine Hilfe kriegen, dann sind sie, also du hast eine Tochter, du weißt es selber, es ist eine sehr anspruchsvolle, ewige Arbeit, 24 Stunden am Tag, ohne Ferien, ohne Wochenende, ohne Auszeit. Ja. Und diese Arbeit.
Mit dem ungnädigsten Chef der Welt.
Genau. Und du kannst nicht sagen, ich bin müde, jetzt gehe ich mal schlafen. Also das funktioniert nicht. Und wenn diese Arbeit dann hauptsächlich von einer Person geleistet wird, dann, und diese Person das nicht, sich so nicht vorgestellt hatte, vor Mutter werden, dann kann diese Person auch die Reue empfinden. Also Reuegefühle haben, sie empfinden dann auch ein viel tieferes Gefühl, nämlich, dass sie ihr eigenes Leben verloren haben, dass sie ein fremdes Leben leben, dass sie sich selbst verloren haben. Und das ist krass. Also das muss man, mit diesem Gefühl müssen sie dann zumindest 18 Jahre in ihrem Leben, also irgendwie damit umgehen.
Ja, und trotzdem kriegen sie die Zeit ja auch nicht wieder. Also es ist ja nicht so, dass Menschen, die sagen, keine Ahnung, ich will nochmal auf Weltreise gehen, ich wollte noch das und das machen, ich wollte noch die und die Karriere-Steps machen, dass die dann diese Zeit wiederkriegen, sondern der Zug ist dann mitunter auch einfach abgefahren, ne?
Ja, ich habe mit verschiedenen Müttern gearbeitet, auch mit Müttern, wo ihre Kinder schon erwachsen sind und aus dem Haus raus sind und dann kann die Mutter endlich mal was für sich selber machen. Aber du hast recht, also meistens ist es schon zu spät. Sie können natürlich nicht alles machen, was sie vorhatten und so. Ich glaube, als Frau oder als Mann, also wir sprechen über Mütter, aber ich glaube, viele Väter sind auch von diesem Gefühl betroffen. Mhm. So schnell man das für sich selber akzeptiert, dann desto schneller kommt man zum nächsten Schritt. Wie gehe ich damit um? Was ist die Lösung? Wie kann ich damit leben, damit meine Kinder auch nicht traumatisiert werden? Ja. Weil die Kinder spüren alles. Du kannst versuchen, das stimmt, vorzumachen, aber wenn dein Kind sieht, dass die Mama immer unglücklich, erschöpft ist und so weiter, dann versteht das Kind auch nicht, woher es kommt. Und manchmal, besonders wenn sie klein sind, dann können sie denken, das liegt an an sie, an ihnen, dann, dann haben sie dann diese Schuldgefühle, dass, ah, ich bin schuldig, dass meine Mutter irgendwie sich schlecht fühlt, so. Es ist ein sehr heikles Thema. Man muss auch Kinder und Regretting Motherhood, das können wir vielleicht noch extra besprechen. Wie geht man damit um und ob man den Kindern das erzählen soll oder nicht?
Ja.
Es gibt auch verschiedene Meinungen dazu. Kein einfaches Thema, ja, kann ich vorweg sagen.
Lass uns mal ein bisschen zurückgehen und gucken, wie hat sich das denn gesellschaftlich entwickelt? Also Mutterschaft war ja noch nicht immer so, wie sie heute ist.
Ja.
Sondern hat sich ja auch über die letzten Jahre und Jahrhunderte entwickelt. Hast du dich damit auch auseinandergesetzt?
Ja, natürlich. Also wir haben, das hat natürlich mit Frauenbewegungen viel zu tun, dass die Frauenrollen auch geändert haben. Also wenn wir zurückdenken, ich glaube, wenn ich richtige Informationen habe, war in Deutschland bis 76, Westdeutschland, bis 76, die Frau brauchte eine Erlaubnis von ihrem Mann, um ein Konto zu öffnen oder arbeiten zu dürfen. Wenn wir zurückdenken, das sind 50 Jahre, sehr, sehr kurze Zeit. Also davor, ich brauche nicht mehr zu erzählen, aber die Frau konnte nicht arbeiten, konnte nicht wählen, konnte nicht studieren. Also sie war Hausfrau und Mutter. Punkt. Also gab es kaum was anderes. Und jetzt sind wir in einer sehr interessanten Situation gelandet. Ich glaube persönlich, heutzutage brauchen wir nicht mehr über Mütter zu reden, sondern über den zweiten Elternteil, über Väter.
Okay, warum?
Weil die Rolle des Vaters grundsätzlich nicht geändert hat. Die Frauen jetzt arbeiten und haben Kinder. Also
hast
ich sage
du das
jetzt,
Gefühl? Ja. Hast du das Gefühl, dass das sich nicht geändert hat? Oder geht es vielleicht einfach total auseinander? Weil das ist so das, wie ich es erlebe, dass die Vaterrolle je nach, ja, ich würde fast schon sagen, auch gesellschaftlicher Verortung von Familien, total auseinandergeht. Ich erlebe Väter, die voll mit in die Kinderbetreuung integriert sind. Ich sehe auch sehr regelmäßig Papas im Kindergarten bringen, abholen und so weiter. Und sehe aber auch Familien, wo das reine Frauensache ist. Mhm. Kindergarten ist jetzt natürlich nicht nur ein Ausschnitt, klar, aber so in der Gruppe der Menschen, wo ich mich so bewege, stelle ich doch durchaus fest, dass da in vielen Fällen die Vaterrolle jetzt nicht mehr die ist. Wobei der Ruf ja schon das ist, ja, als Mama ändert sich dann mit der Geburt des Kindes erstmal alles und als Papa kannst du ja zumindest noch einen gewissen Teil alles weitermachen. Was natürlich auch eigentlich falsch ist. Also ich muss sagen, mein Leben hat sich schon gewaltig geändert. Wie ich finde, hauptsächlich zum Positiven. Also ich liebe sowohl meine Tochter als auch die Rolle als Vater mit ihr Blödsinn zu machen. Wir hatten es mit Philipp Bandholz davon, dass Väter und Mütter bei unterschiedlichen Aktionen mit den Kindern Glückshormone ausschütten. Das ist auch total spannend. Aber was ist dein Eindruck davon?
Ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Bei uns zum Beispiel, ich habe einen 4-jährigen Sohn und wir verteilen die Care-Arbeit zu Hause 50-50. Also, und zwar ab dem ersten Tag. Und ich merke, dass die Verbindung zwischen dem Vater und Kind unglaublich stark ist. Und je stärker, desto mehr der Vater investiert, auch zeitlich.
Ja.
Und das verändert auch den Mann an sich, glaube ich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Mutter und Vater 1:1 sind.
Ja.
Es gibt bestimmte Unterschiede natürlich, aber ich glaube, das hat eher damit zu tun, dass zum Beispiel bei uns zu Hause wir zwei verschiedene Persönlichkeiten haben. Ich kann bestimmte Dinge besser als mein Mann und mein Mann kann bestimmte Dinge besser als ich. Und so ist die Verteilung bei uns irgendwie so gerichtet. Also ich kann zum Beispiel ganz schlecht ertragen, dass mein Sohn irgendwo klettert, wo ich keine Kontrolle mehr habe, dann werde ich sofort panisch. Und mein Mann ist sehr, sehr locker damit und dann geht er halt zum Spielplatz und nicht ich. Ne?
Also sowas kann ich auch überhaupt nicht. Also das ertragen kann ich überhaupt nicht. Auf der anderen Seite bin ich der absolute Vollprofi, wenn es darum geht, das Kind 2 Stunden lang an der Schaukel anzuschubsen. Das kriege ich sowas von gut hin. Mhm. Aber wenn sie irgendwo hochklettern will, dann und
genau.
Tschüss.
genau das meine ich jetzt.
Da sterbe also ich tausend Tode.
bin nicht, dass es irgendwelche angeborene weibliche Fähigkeiten gibt, die ein Mann nicht besitzt, sozusagen, außer Stillen natürlich.
Ja.
Alles andere kann man, aber das Stillen geht sehr schnell vorbei. Es ist meistens ein Jahr, wenn die Frau entscheidet zu stillen. Also viele wollen und machen es auch nicht. Also ja. dann ist es auch gut. Genau, und zurück zu deiner Frage, da ich wirklich auf der ganzen Welt gearbeitet habe, nicht nur in Deutschland, kann ich dir leider sagen, Deutschland oder Europa an sich ist eine Ausnahme. Also überall auf der Welt sind diese traditionellen Geschlechterrollen sehr verankert, leider. Und ich habe zum Beispiel in Mexiko gearbeitet, in Singapur, da sind sehr traditionelle Gesellschaften und dann, ja, sobald das Kind zur Welt kommt, dann fallen sie alle zurück in diese traditionellen Geschlechterrollen.
Das heißt, es ist nicht mal so sehr die Frage nach einer Entwicklung und einer Zeitachse, also 1960 war es so und heute ist es so, sondern wir haben eine sehr unterschiedliche Entwicklung an verschiedenen Orten auf der Welt und in vielen eher traditioneller geprägten Gesellschaften haben wir ganz deutlich noch diese, oder was heißt noch, ja, vielleicht auch dauerhaft, diese Geschlechterrollen, die einfach die Frau in eine gewisse Rolle zwängen. Ja. Während bei uns da schon eine gewisse Freiheit da ist, Klammer auf, nicht überall, Klammer zu.
Mhm. Okay. Ja, ich empfinde Deutschland trotzdem als ziemlich traditionelle Gesellschaft, muss ich sagen. Auf der Oberfläche sieht es modern aus, aber wenn man ein bisschen tiefer geht, dann sind diese Geschlechterrollen und Stereotypen und so weiter sehr, sehr stark verankert.
Wo ist es denn moderner? Oder wo würdest du sagen, ist es am besten gelöst auf der Welt?
Naja, es ist Skandinavien, glaube ich.
Ja, okay. So oft hören wir das, dass Skandinavien einfach gute Lösungen für viele Dinge hat. Vielleicht hängt es auch einfach damit zusammen.
Genau, man muss einfach, denn es gibt diesen berühmten Gender Gap Index, der jedes Jahr veröffentlicht wird. Und da kann man sehen, welche Länder einfach oben stehen. Und es ist so immer, ich weiß nicht, 14 Jahre lang, ich glaube, Island ist an erster Stelle, hat sich nicht geändert in den letzten 14 Jahren. Genau, es ist ein sehr langsamer Prozess. Ich denke, das hat auch viel mit unseren Vorstellungen über Männlichkeit zu tun. Unsere Vorstellungen über Männlichkeit spiegeln sich dann wieder in unserer Vorstellung über Vaterschaft.
Wie würdest du die skizzieren?
Naja, also wie sieht ein richtiger Mann aus? Also du bist wahrscheinlich eine gute Ausnahme und mein Mann auch, aber wenn du, keine Ahnung, auf die Straße gehst und diese Umfrage machst zwischen Männern und fragst, wie sollte ein richtiger Mann aussehen, denken, was sollte er machen und so weiter, dann siehst du wahrscheinlich ein ziemlich anderes Bild. Und ich weiß nicht.
Was würde denn deiner Meinung nach da rauskommen? Also ja, natürlich haben wir diese Stereotyp-Dinger. Der Mann muss stark sein, muss für das Geld für die Familie.
Genau, versorgen, die Familie versorgen, Familienvorsorgen. Ja, ja. Ich frage auch, wir müssen auch gucken, wer an der Macht sitzt in unserer Gesellschaft. Wer sind die Politiker? Wie viele Frauen prozentmäßig sitzen in der Regierung zum Beispiel? Wenn das Männer sind, was für ein Typ von Männern eigentlich an der Macht sitzt, weil da sind letztendlich Leute, die dann Familienpolitiken entwerfen und bestimmte Vorstellungen haben. Ja, schwierig. Also wie gesagt, ich persönlich spüre viel Resistenz, also seitens von Männern. Es fühlt sich so an, als ob sie irgendwas verlieren würden, wenn sie so ein bisschen weicher wären, wenn sie wirklich diese Care-Arbeit auch übernehmen, wenn sie weniger arbeiten, weniger Geld verdienen und so. Das hat mit, glaube ich, direkt mit Vorstellungen zu tun, über Männlichkeit zu tun, ja. So denke ich.
Spannend. Ja, ich weiß nicht, ich denke darüber jetzt so, das ist wahrscheinlich das erste Mal intensiv nach, vor allem in dem Zusammenhang mit dem Thema Regretting Motherhood. Und ich denke, das ist einfach ein Impulsgeber oder ein Anlass, genauer drüber nachzudenken, weil es offensichtlich ein Problem gibt. Also offensichtlich gibt es ein Problem, dass viele Frauen, nachdem sie ein Kind bekommen haben, dann dieses Bereuen, das Gefühl oder dass sie es gemacht haben. Und das da reden wir ja nicht von Unfällen, also in Anführungszeichen, ja, sondern also jemand, der versehentlich schwanger geworden ist, sondern da reden wir ja ganz häufig auch einfach davon, dass man sich dann halt notgedrungen entschieden hat. Und dass das so einen riesen Rattenschwanz hat, ist schon krass. Also, dass da ganze Gesellschaftsbilder dann in Frage stehen. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist wirklich in Deutschland ziemlich gemischt, wo man genau hingeht und bei welchem Paar man genau schaut. Auf der anderen Seite sind natürlich gewisse Stereotype auch oft gegeben. Also Tatsache, ja, ich habe ein höheres Einkommen als meine Frau. Mhm. So, das.
Und die meisten arbeiten Teilzeit. Also das ja. Sind, glaube ich, die Statistiken sind sehr klar. Das sind so über 80%.
Ja, ja. Ja, ja, du hast schon recht. Das sind halt so Hard Facts, die lassen sich auch einfach nicht wegignorieren. Ne?
Ja, am besten sieht man die Statistiken an. Und die Statistiken sind sehr klar. Also es, ja. Leider sind wir sehr, wir kommen voran, aber zu langsam aus meiner Sicht. Und ich glaube, ein bisschen vielleicht zu der Frage, wie sollte man es am besten aufteilen, ne, zu Hause? Ich glaube, es ist auch nicht der Fall, dass alle Frauen arbeiten wollen, muss ich sagen. Also ja. Es gibt Frauen, die sagen, nee, ich wäre gerne Mutter oder ich würde gerne Teilzeit arbeiten. Dadurch habe ich dann mehr Zeit mit meinem Kind. Und ja. Wenn sie sich richtig fühlen, dann ist es auch gut so. Dann gibt es keinen Grund, dass sie dann später dieses Ruhegefühl auch haben. Krass wird's, wenn eine Frau ganz andere Vorstellung hat über ihr eigenes, ja. Leben und dann ist sie gezwungen, quasi diese Care-Arbeit zu übernehmen und fast alleine.
Ja, gerade kommen wir wieder an den Punkt, wo wir quasi arbeiten im Sinne von ausschließlich Erwerbsarbeit verstehen.
Ah, genau.
Genau. Und Care-Arbeit, also das, was ich tue, damit die Familie in Anführungszeichen läuft, Klammer zu. Mhm. Nein, ich sage den Satz nochmal. Also Care-Arbeit, also das, was ich tue, damit die Familie läuft, das ist ja auch noch Arbeit. Und dann muss man auch sagen, die Care-Arbeit ist ja nicht damit zu Ende, wo die nötigsten Dinge getan sind, also Essen auf dem Tisch steht und die Windeln gewechselt sind, sondern, keine Ahnung, viele Familien haben noch einen Garten und möchten da auch Zeit drin verbringen und da muss dann natürlich auch ab und zu der Rasen gemäht werden. Und wenn du dir diese ganzen Dinge anschaust, dann ist da doch bedeutend mehr an Arbeit, als nur die Erwerbsarbeit zu erledigen.
Absolut.
Und das macht es dann auch schwieriger. Ich bin da total oft dran am Überlegen und wir haben tatsächlich bei uns relativ klare Aufgabenteilungen in vielen Fällen. Also Kochen zum Beispiel ist meine Baustelle. Meine Frau kocht in der Regel nie. Es sei denn, ich bin einfach nicht da und sie muss schnell was zu essen machen, aber das ist dann auch mehr so aus der Not geboren. Und ansonsten bin ich für die Futterversorgung zuständig. Aber bei uns ist das so, vielleicht eine kleine Ausnahme. Wir haben auch tageweise Teilungen. Wenn sie morgens früh arbeiten geht, dann bin ich morgens alleine Kinder verantwortlich. Und an den anderen Tagen, wo sie nicht arbeiten geht, da sprechen wir uns tageweise ab, weil da nicht klar ist, ob ich mal früh weg muss. Aber wenn ich früh weg muss, lege ich mir das so, dass wir uns halt aufteilen können. Aber das funktioniert auch ganz gut. Auf der anderen Seite gibt es einfach Dinge, da hat sie überhaupt keine Lust drauf. Keine Ahnung, Finanzen, Versicherungen, alles, was damit zu tun hat. Da sagt sie, da ist sie so froh, wenn was ist. Letztens haben wir einen Krankenversicherungswechsel gemacht. Also sowas ganz in Anführungszeichen Banales. Denn dafür füllst du in Deutschland ja in der Regel ein kleines Formular aus, schickst es hin und fertig ist die Laube. Dann kriegst du irgendwann eine neue Karte und Ende. Das habe dann ich erledigt, weil sie da keine Lust drauf hat. Auf der anderen Seite bin ich wahnsinnig angenervt vom Staubsauger, weil das Ding so laut ist. Das heißt, Staubsaugen drücke ich mich immer davor. Ja, siehst du. Und lass dann lieber den Staubsaugerroboter fahren. Ja, es ist. Aber wir haben zumindest eine gewisse Teilung. Auf der anderen Seite ist sie auch wieder fast schon typisch, ne? Wahrscheinlich bei vielen Familien ähnlich.
Nee, nicht unbedingt. Also wir haben es mit meinem Mann vor der Geburt besprochen.
Ja.
Also nicht vor der Geburt, vor der Entscheidung, ein Kind zu haben. Wir haben es monatelang besprochen, abgesprochen und so weiter. Und wir haben es wirklich so verteilt, dass wir 50-50 machen. Und, ja. Und ich hatte noch meine eigenen Bedingungen nach dem Motto, wenn in den Zeiten, wo ich ein anderes Projekt mache, dann bräuchte ich mehr Zeit für mich selber und dann in dieser Periode springt dann mehr ein als ich und so. Und so haben wir es auch gemacht. Natürlich gab es jetzt in der Zwischenzeit Dinge, die wir nicht geplant haben. Immer gibt es diese ungeplante Dinge, wie zum Beispiel Pandemie. Mein Sohn ist am zweiten Tag des Lockdowns in Madrid geboren. Ich lebe übrigens in Madrid seit 10 Jahren. Ja, und dann waren wir plötzlich zu dritt zu Hause, 3 Monate lang, konnten aus dem Haus nicht mehr raus. Unsere Eltern konnten nicht kommen und uns helfen, weil die Grenzen zu waren. Also ja. Solche Dinge kann man nicht vorhersehen. Und trotzdem halten wir uns an dieser Regelung 50-50. Und in der Zwischenzeit haben wir schon irgendwie intuitiv entdeckt, wer was besser macht, was ich jetzt vorher gesagt habe. Spielplatz zum Beispiel sein Ding. Ich lese immer Bücher vor, das macht mir enorm Spaß. Mhm. Kochen machen wir, einen Tag macht ihr, den anderen Tag mache ich. Baden auch, einen Tag macht ihr, dann zweiten Tag mache ich. Also es ist irgendwie, naja, wenn es weh tut, dann ist es immer Mama. Das ist wahrscheinlich dann auch typisch. Aber es ist auch gut so.
Ja, aber das ist doch auch spannend, dass Kinder vielleicht intuitiv auch solche Zuständigkeiten vergeben. Weil das ist bei uns das Gleiche. Wenn es weh tut und Mama ist greifbar, dann ist es Mama. Mhm. Wenn Mama nicht greifbar ist, dann geht diese Zuständigkeit logischerweise an Papa über. Und das funktioniert genauso. Mhm. Aber wenn Mama da ist, dann muss Mama ran. Das ist ganz klar. Ja. Aber Kinder zwingen da die Eltern, glaube ich, auch in gewisse Rollen rein. Kann man jetzt, glaube ich, lange diskutieren, ob das jetzt von der Gesellschaft gemacht ist oder vielleicht auch einfach irgendwas Instinktives hat. Weil so ein ein- oder zweijähriges Kind hat wenig gesellschaftliche Prägung, oder?
Ja, aber andersrum, also was wir jetzt gerade besprochen haben, also Kochen machen wir zum Beispiel zusammen und Baden machen wir auch zusammen. Also keine Ahnung, Bücher vorlesen, das mache ich und er geht zum Spielplatz. Also zum Kindergarten bringen, mach ich, dann holt er ab. Also wir machen es eigentlich alles außer dem Moment, wo er krank ist und wirklich Mama braucht, dann ist es, glaube ich, das Einzige, wo wir Unterschiede haben, wo das Kind mich bevorzugt. Ja. Aber alles andere ist eigentlich gleich. Also.
Ja, das ist doch gut. Hast du denn deine Mutterschaft bereut oder hast du durch gute Planung das eigentlich für dich abgewälzt und sagst, nee, ich bin fein damit, weil ich gut geplant habe und mich über gesellschaftliche Standards weggesetzt habe?
Ja, wenn ich mal ehrlich bin, ruhige Gefühle, nee. Kein einziges Mal. Okay. Frustration, Erschöpfung, Ärger mehrmals in der Woche.
Ja, okay, geschenkt. Das ist ja, glaube ich, überall.
Ja, so. Das ist auch, glaube ich, normal, gehört auch dazu. Ich glaube, aus einem einzigen Grund, weil wir das wirklich, ich war mir so bewusst nach diesem Projekt. Mhm. Ich habe an dem Projekt 5 Jahre lang gearbeitet und dann 2022, Anfang 2022 kam das Bildband raus. Ja. Also dank dem Projekt und dank den Müttern habe ich eigentlich verstanden, wo diese Falle der Mutterschaft liegt. Also diese Fallen habe ich versucht von vornherein zu vermeiden. Und das habe ich, glaube ich, auch geschafft. Also ich habe ein sehr tolles Teamgefühl mit meinem Mann. Wir teilen es wirklich 50-50 und wenn ich mal erschöpft bin oder mehr Zeit für mich selber brauche, dann versteht er das auch und übernimmt quasi meinen Teil der Arbeit kurzfristig. Genau. Wäre es anders, wäre ich alleine gelassen, wäre ich auch eine bereuende Mutter. Ganz, ganz klar.
Du hast gerade von deinem Buch erzählt. Ich finde, das können wir durchaus auch nochmal stärker erwähnen, denn du hast dich ja mit dem Thema auch für das Buch auseinandergesetzt. Du hast erzählt, bist Fotografin, machst Fotos. Du musst mir später auf jeden Fall noch unbedingt erzählen, mit welchem Kamerasystem du arbeitest, denn ich bin ja auch Kameranerd. Das hört man hier auch ab und zu im Podcast. Ich auch. Sehr gut. Rechts neben mir liegt eine A7C2, links neben mir liegt eine A7C und hinter mir liegt eine A74. Das ist unser Maschinenfuhrpark, wenn wir Videos produzieren. Gut, beiseite. Jetzt hast du damals überlegt, du machst ein Buch dazu und hast ein Bildband rausgegeben mit Texten. Was genau hast du da fotografiert? Wen hast du fotografiert? Und was war so die Idee dahinter?
Genau, also ich habe mit dem Buch von Orne Donat angefangen und wie gesagt, das Buch hatte diesen Wow-Effekt auf mich. Mhm. Aber ich dachte immer, als Fotografin glaube ich stark dran, dass wenn irgendwas nicht repräsentiert wird in Bildern, dann existiert das halt nicht in unserer kollektiven Vorstellungskraft. Also das heißt, diese 23 Frauen aus Israel, sie haben natürlich krasse Dinge gesagt, aber das bleibt alles synonym, abstrakt. Ich habe keine Bilder vor Augen, wie diese Frauen aussehen, wo sie leben, wie ihre Häuser aussehen. Und man kann sogar sagen, na ja, da sind diese 23 verrückte Frauen, die psychologische Hilfe brauchen vielleicht, ne? Ja. Und deswegen wollte ich einen Schritt weiter gehen. Ich wollte diese Frauen treffen. Ich wollte mit denen zusammenleben in ihren Häusern und Bilder machen von ihrem Alltag.
Ja.
Natürlich gebe ich keine Namen oder Einzelheiten, also zu viele persönliche Einzelheiten zu diesen Frauen, dass sie identifiziert werden können.
Ja,
aber die meisten, außer eine Frau aus Singapur, die meisten sind da mit offenen Gesichtern.
Ja.
Und das haben sie auch, das haben sie so auch akzeptiert, als ich sie angenähert habe und über das Projekt erzählt, habe ich sofort gesagt, ich werde es offen machen. Also wenn ihr nicht einverstanden seid, dann bitte sagt mir sofort, dann klappt es nicht halt. Und die Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, die hatten auch, glaube ich, ein sehr starkes Bedürfnis, ihre Geschichten zu erzählen. Sie wollten den anderen Frauen helfen beziehungsweise warnen, dass solche Fallen der Mutterschaft existieren, dass die anderen in diese Fall nicht tappen. Und ja, und so war ich unterwegs 5 Jahre lang in verschiedenen Ländern, in 7 Ländern insgesamt, von Singapur bis nach Mexiko, und habe mit diesen Frauen dann zusammengelebt und geredet und Fotos gemacht. Das Buch an sich ist eine Mischung zwischen den Texten von Frauen selbst und von meinen Bildern. Und die Bilder habe ich versucht dann so treu wie möglich zu machen, zu ihren Erzählungen, quasi wie sie es verstehen sozusagen. Und ich kann auch stolz sein, nachdem das Buch veröffentlicht wurde und die Frauen das Buch gesehen haben, haben alle zu mir gesagt, toll. Das war auch, dadurch, dass es so lange gedauert hat, haben viele auch das Leben in der Zwischenzeit verbessert und fühlen sich bisschen besser in dieser Rolle. Und es war sehr schmerzhaft für sie, auch zurückzugehen, auf diese Bilder zu gucken und nochmal sich daran erinnern, wie schlecht es ihnen damals ging.
So. Ja, also ich muss sagen, ich habe mir das Buch ja angeschaut in der Recherche, und ganz ehrlich, den Schmerz habe ich mitgefühlt. Also die Bilder sind krass aussagekräftig. Ich
Dankeschön.
Bin ja ohnehin auch ein Bildmensch. Das heißt, ich versuche auch Dinge, Emotionen, Menschen in Bildern einzufangen. Und wir machen das auch ganz oft mit Jugendlichen. Haben jetzt erst kürzlich einen Workshop mit Jugendlichen gemacht, wo wir gesagt haben, wir geben euch einfach mal eine Kamera in die Hand und jetzt ab in die Stadt und fotografier mal Glaube, fotografier mal Liebe, fotografier mal sowas, ja? Mhm. Weil das gibt Menschen einen ganz, ganz anderen Blick, wenn man durch so eine Linse durchguckt. Und wenn man dann einen Gefallen dran findet, da fängt man ja recht schnell Feuer. Es ist aber wirklich anrührend, wie diese Fotos mich da rein mitnehmen in dieses Gefühl, in dieses Bedrückende, in dieses zum Teil auch, ja, also selbst wenn sie lachen, dann ist es irgendwo, hast du einen düsteren Eindruck hinten dran. Und ich habe das durchgeblättert und ich war danach echt betroffen. Ich bin zu meiner Frau gesagt, das ist echt krass.
Dankeschön.
Ja, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, mal reinzugucken. Man sieht aber, glaube ich, auch einige Fotos aus dem Bildband auf deiner Insta-Seite, ne?
Genau, wir haben 12 Fotos ausgesucht. Wie gesagt, das Thema ist sehr sensibel und ich habe den Frauen auch versprochen, nur diese Fotos zu zeigen. Also es gibt natürlich viel mehr. Falls jemand Interesse hat, das Buch wurde von Schild Publishing veröffentlicht und auf der Seite gibt es auch einen Shop, da kann man das Buch auch erwerben, auch auf Amazon. Also
das Buch auch. Was ihr auf jeden Fall tun könnt, ist, ihr könnt mal bei Spielspaß Wundernfall auf Insta vorbeigucken, denn wir verlinken dich da. Wir verlinken auch deine Seite da. Vielleicht können die Leute dann ersten Kontakt da finden und über deinen Instagram-Account finden sie dann auch garantiert das Buch.
Ja.
Ne? Das ist ganz wichtig. Außerdem, wenn ihr Rückmeldungen habt an uns oder auch an Diana, teilt uns das gerne mit. Wenn ihr Fragen habt, dann schickt uns doch eine Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer 015226489791 oder als Direct Message bei Insta oder Facebook oder schreibt uns eine Mail an post@spielspaßwutanfall.de. Wir stehen auf jeden Fall für eure Rückfragen und eure Ideen auch bereit. Und wir sind gespannt, ob solche Themen, die vielleicht gar nicht so sehr die Happy Family Thematik sind, euch auch interessieren. Das ist nämlich, ja, jetzt das zweite Mal, dass wir uns drum kümmern, ein trauriges Thema zu machen.
Ich muss auch sagen, ich habe ganz viel negatives Feedback erwartet. Und bereitete mich geistlich darauf vor. Und das kam nicht. Interessanterweise habe ich sehr viele positive Nachrichten auch auf mein Instagram oder Facebook bekommen von den Müttern, die in anderen Ländern sich in diese Situation befinden. Einer hat mir vor einer Woche geschrieben, nach dem Motto, ich bereue Mutterschaft, ich habe Zwillinge, 6 Monate alt, kannst du mir bitte helfen? Also es ist wirklich ein sehr schönes Feedback. Also natürlich gab es ein paar Haters oder aber so ein Shitstorm, den ich erwartet habe, kam einfach nicht. Also es ist für mich auch irgendwie auch positives Zeichen.
Ja, wir haben letztens eine Folge gemacht mit jemandem, der ja auch relativ berühmt ist und da auf Instagram seine kleinen Videos dann raushaut und sagt halt, wenn das Ganze viral geht, dann kommt immer erstmal eine Kübel voll Hass. Egal was kommt immer erstmal ein Kübel voll Hass. Das heißt, sobald du was machst, was irgendwie öffentlichkeitsrelevant ist, dann ja, kriegst du was ab. Insofern, da braucht man sich, glaube ich, keine Gedanken zu machen. Was total spannend ist, du wirst nach Hilfe gefragt. Wie reagierst du denn dann, wenn du da gefragt wirst?
Ich habe ja gesagt, ich bin keine Psychologin. Ich weiß nicht, was für Art von Hilfe du brauchst, aber wenn ich dir helfen kann, dann gerne. Und sie hat mich gebeten, mit ihr zu reden erstmal. Ne? Und es war, sie kommt aus Lateinamerika und hat mir gesagt, mein Mann darf nicht erfahren, der wird mich einfach umbringen.
Oh, krass.
Ja, also solche Dinge. Und wir versuchen jetzt einen Termin auszumachen und ich weiß nicht, wie ich ihr helfen kann. Wahrscheinlich einfach, dass ich ihre Geschichte höre. Manchmal fühlen sich viel besser, wenn jemand da ist, der die Situation auch versteht und sie nicht verurteilt oder sowas.
Ja.
Das hilft schon.
Also, Seelsorge. Seelsorge ist ein völlig großer Begriff, aber ich meine, ich bin ja Pfarrer, das heißt, ich mache in vielen Fällen Seelsorge für Menschen, die irgendein Problem haben. Und ganz häufig ist es so, dass mein Job in der Seelsorge darin besteht, dass ich Menschen zuhöre, die mir ihre Geschichte erzählen, dass ich die Spiegelfläche bin, auf der sie ihre Eindrücke erstmal nochmal selbst einordnen und ordnen und dass sie dann schon selbst direkt quasi die Lösungsansätze liefern. Also ganz oft ist es so, dass man da gar nicht so sehr viel in Anführungszeichen Eigenleistung mit reinbringt, sondern einfach nur Projektionsfläche ist und kluge Rückfragen stellt. Und wenn es nur ist, dass man 5-mal hintereinander warum fragt, ja, da kommst du schon so wahnsinnig tief, wenn Menschen dann wirklich darauf antworten. Und dann kannst du ja auch schon helfen, dadurch, dass die Leute sich selbst reflektieren und an dir quasi sich abarbeiten. Bei mir ist es dann oft so, ich erzähle noch kleine Geschichtchen und vergleiche, weil das hilft Menschen auch. Und ich glaube, wenn man da so einen gewissen Erfahrungsfundus hat, braucht man jetzt nicht unbedingt die krasseste Ausbildung überhaupt und kann Menschen schon ganz heftig weiterhelfen. Gerade wenn man im Thema einfach auch drin ist. Dementsprechend finde ich voll gut, dass du es machst und dass du da auch für Mamas ansprechbar bist, die sagen, hey, für mich ist es gerade schwierig. Und dazu kommt ja auch noch, du kannst gefühlt alle 460 Sprachen der Welt. du lebst Sprachen. In Madrid und hast auch nach Osteuropa.
Genau, ich habe einen gemischten Background. Ja. Ich bin zu einem Drittel Lettin, dann der Rest Russin und Ukrainerin mit ukrainischen und russischen Wurzeln. Ich bin in der Sowjetunion geboren und mit 20 nach Deutschland ausgewandert zum Studieren. Habe dort lange gelebt, gearbeitet und so weiter. Und die letzten 10 Jahre lebe ich in Madrid, in Spanien. Mhm. Und mein Mann ist Mexikaner mit italienischen Wurzeln. Das heißt, mein Sohn kann wahrscheinlich dann für United Nations arbeiten später.
Ja, ist doch super. Also ganz ehrlich, Sprachen sind eigentlich immer ein Gewinn. Habe ich lange unterschätzt, vor allem in meiner Schulzeit. Ich habe in der Schule nie gern Französisch oder Englisch gelernt und hatte da auch nicht immer die besten Noten. Und dann habe ich irgendwie nach dem Abi im Studium im Hotel angefangen zu arbeiten und plötzlich stand ich da am Frankfurter Flughafen in einem Hotel und 90% meiner Gespräche liefen auf Englisch. Und dann kam der Großkunde Air France und hat uns immer die Flugcrews geschickt, die dann immer uns auf Französisch angequatscht haben. Und wenn du da halt dann 3 Brocken Französisch konntest, warst du schon der King und haben die immer gewartet, dass sie zu den Kollegen kommen, die Französisch können. Mhm. Also Sprachen sind eigentlich immer nur gut, insofern, ja. Aber dann kannst du ja auch super viele, von super vielen Leuten angesprochen werden, gerade
Südamerika. Ja, und das hat mir auch bei diesem Projekt auch enorm geholfen, weil ich konnte, abgesehen von zwei Fällen, konnte ich eigentlich die Muttersprache der Mutter sprechen mit ihr. Und das hielt ja auch, dieses Vertrauen aufzubauen. Vertrauen war extrem wichtig in dieser Geschichte. Mhm.
Diana, erzähl mal, was denkst du, welche Strukturen begünstigen denn, dass es da so eine Ungleichverteilung zwischen Männern und Frauen gibt? Und hat das was mit unserer Wirtschaftswelt zu tun? Weil ich habe oft den Eindruck, wenn du Strukturen hast, die da so gewachsen sind, dann hindern die oft an ganz vielen Dingen und ermöglichen relativ wenig. Ist das bei dem Thema auch so?
Ja, wenn wir sprechen jetzt über Gesellschaftsordnung praktisch oder Arbeitswelt und ich denke, das alles, das sind alles Dinge, die von Männern für Männer erfunden wurden. Und sogar in der Wirtschaftstheorie wird kaum eingezogen die Tatsache, dass das alles funktioniert, nur weil jemand zu Hause unbezahlt diese Care-Arbeit leistet. Haushalt, Kinder, Ältere, Kranke und so weiter. Wenn das alles, wenn zum Beispiel die Frauen das nicht machen würden, dann stünde unsere Welt einfach still. Das hat eigentlich Island bewiesen vor 50 Jahren. Sie hatten den berühmten Women's Strike im Jahre 75 im Oktober. An einem Tag haben 90% isländischer Frauen gesagt, wir gehen nicht arbeiten, wir kümmern uns nicht um die Kinder, wir kochen nicht, wir putzen nicht. Und da stand das Land still an dem Tag. Und ab dem Tag hat sich die isländische Gesellschaft radikal verändert und jetzt, wie gesagt, das beste Land der Welt für die Frauen. Und das ist nach wie vor so ein Thema, was mich total ärgert, dass wenn wir über Wirtschaft sprechen, über Arbeit und so weiter, es wird quasi automatisch angenommen, dass jemand diese Care-Arbeit zu Hause leistet.
Ja. Naja gut, ich meine, das ist halt schon so, wenn du sagst, es gibt eine gewisse Struktur, bei der das einfach vorausgesetzt wird, dann ist es sofort ein Problem, wenn das nicht ist. Also es fängt ja bei einer 5-Tage-Woche mit 8-Stunden-Tag an, die eigentlich nicht ermöglicht, dass ich währenddessen noch in Anführungszeichen mich normal um meine Kinder kümmere, weil der Kindergarten hat halt auch nur so und so viele Stunden offen.
Genau, das ist der Hauptpunkt. Genau, absolut, das stimmt völlig zu. Und wenn die Männer davon auch betroffen wären, die Mehrheit von Männern, dann würde unsere Arbeitswelt auch ändern. Ja. Weil wenn die Männer nicht verfügbar sind, 8 Stunden pro Tag oder mehr, dann muss das Ding quasi geerntet werden. Ja. So sehe ich das.
Das ist total, total witzig. Das ist bei der Kirche genau dasselbe Thema. Wir haben eine Kirche, ja, und die ist aufgeteilt in total entsprechende Einheiten. Also es gibt Gemeinden und dann gibt es darüber Kirchenbezirke und so. Und diese Einheiten sind irgendwann mal geschaffen worden, wo man die gebraucht hat, weil man gesagt hat, ja, so und so und so muss es ja funktionieren. Und heute stellt man fest, es funktioniert einfach gar nicht mehr so richtig, aber man lebt lieber damit, in diesen Strukturen zu bleiben und festzustellen, es funktioniert nicht so richtig gut, als zu sagen, wir ändern jetzt mal die Struktur. Denn das braucht viel Ideen und über den eigenen Schatten springen. Und ich fürchte, dass es bei dem Thema ähnlich ist. Also die Veränderung der Arbeitswelt, das gibt's mit Sicherheit so im Digitalnomadenbereich und in irgendwelchen fortschrittlichen Branchen schon. Aber keine Ahnung, der Gaswasser-Scheiße-Installateur oder der keine Ahnung, hier Dachdecker, aber auch irgendwie Büromensch, der arbeitet halt seine 8 Stunden und dann.
Und dann gibt es solche Vorbilder wie Elon Musk, der seine Mitarbeiter dazu zwingt, dass sie nicht 40 Stunden in der Woche arbeiten, sondern 80, glaube ich.
Ja, super.
Und der findet es super. Und der hat 10 Kinder und da frage ich mich, wer kümmert sich um seine Kinder? Der Vater? Nee,
er
hat
nicht.
Keine Zeit. Ich.
Ja, eher nicht. Du hast recht. Ich finde, das ist sehr, sehr gut den Finger in die Wunde gelegt. Das ist schon krass. Was sind so denn die schwierigsten Situationen, die dir Frauen beschrieben haben, die sie erlebt haben?
Also Suizid kam einmal in einer Geschichte, ja. Sie hatte versucht, sich umzubringen, ja. Noch vor der Geburt. Also sie war schwanger und das mit dem Reuegefühl hatte ich schon damals in der Schwangerschaft angefangen. Es hing mit der Gewalt zusammen. Also der Mann wurde während der Schwangerschaft gewalttätig und sie wollte ihr Leben ändern. Und dann eigentlich nur der Gedanke, dass sie auch das Baby umbringen würde mit ihr zusammen, da hat sie gestoppt. Also es war wirklich das Einzige. Aber das war, glaube ich, das Krasseste, was ich so gehört habe. Meistens, wie soll ich dir sagen? Also meistens, was ich so sehe, verstehen sie auch nicht so richtig, woher dieses Gefühl kommt. Also sie sagen, ja, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Das war, das mit Muttersein war ein Fehler. Aber sie verstehen den Unterschied nicht so richtig. Also was ich dir erzählt habe über Care-Arbeit als oder ungleichmäßige Verteilung der Care-Arbeit als Hauptgrund für Ruhegefühle, das verstehen sie nicht so richtig. Also ich habe zum Beispiel mit einer Frau im Nahosten gearbeitet und sie hat alle möglichen Selbsthilfekursen gemacht, keine Ahnung. Sie hat sich selber irgendwie beschuldigt so die ganze Zeit. Und dann, wenn ich da war und habe einfach gesehen, dass der Mann 24 Stunden am Tag arbeitet, ja, möchte auch arbeiten und macht seine tolle Karriere und hat viele Ambitionen und so weiter. Und sie sitzt zu Hause und sie war vorher, vor Muttersein, war sie auch sie hatte auch einen tollen Job und viele Träume und so. Ja, und sie beschäftigt sich mit Selbsthilfekursen und dann, also habe ich ein Bedürfnis, ihr das zu erklären und sagen, hey, eigentlich das Problem bist nicht du, sondern, also du musst mit deinem Mann reden. Also dann sagt sie zu mir, ja, aber der kommt aus einer Gesellschaft, wo er das überhaupt nicht verstehen würde. Also in dieser sehr konservativen Gesellschaft ist es einfach normal, dass der Mann weiterarbeitet und die Frau, ja, aufhört zu arbeiten und sitzt zu Hause. Ja. Ja, schwierig. Also wie gesagt, wenn die Frauen mehr Bewusstsein hätten über diese Dinge, dann und das zwar vor der Geburt, ja, das wäre natürlich schön. Also das wäre ideal.
Wie kann denn das Umfeld das besser oder schlechter machen? Was sind denn da so die Knackpunkte?
Umfeld meinst du jetzt Familie oder?
Ja, also Umfeld heißt für mich Familie, Freunde, was da so dranhängt. Also ist ja selten so, dass man es nur auf eins reduzieren kann. Meistens schwingt es ja so ein bisschen zusammen.
Naja, je nach Land, in Deutschland zum Beispiel, schließen Kindergärten um 4 Uhr. Was macht dann die Mutter danach? Sie muss Teilzeit arbeiten oder keine Ahnung, Großeltern haben. Das fängt mit gesellschaftlichen Bedingungen an und natürlich dann familiäre Hilfe kommt einfach nicht, manchmal einfach nicht. Das ist auch ein Klassiker, wenn Schwiegereltern diesen Druck ausüben, sagen, wir wollen Nachwuchs und wir werden helfen und dann kommt diese Hilfe halt nicht oder sehr selten. Ich glaube, damit man wirklich diese Falle vermeidet, muss man das alles mit dem zweiten Elternteil grundsätzlich absprechen und besprechen vor der Geburt. Und wirklich vielleicht eine Liste aufstellen und sagen, hey, das möchte ich bitte behalten. Also natürlich gibt es Opfer, Freizeit gibt es sehr wenig.
Immer.
Aber genau. Aber das muss man, glaube ich, auch für sich selbst verstehen, was man braucht als Mensch, als Person. Also wenn du wirklich diese Freizeit, Alleinezeit brauchst, wie ich brauche diese Auszeit für mich, alleine sein, sonst funktioniere ich nicht. Ja. Das weiß ich und das habe ich dann quasi mit meinem Mann auch gesprochen, dass ich diese Auszeiten brauche. Solche Dinge, also wenn sowas vor der Geburt passiert, dann sind die Risiken auch niedriger, glaube ich, viel niedriger, dass du in diese Falle landest.
Ich glaube aber, da sind wir an einem Punkt, der für viele Paare ohnehin schwierig ist. Denn Menschen reden viel zu wenig miteinander.
Ja.
Und wenn sie miteinander reden, dann reden sie viel zu wenig über ihre Probleme und das, was sie eigentlich beschäftigt. Ich glaube, das ist was, woran man immer ein bisschen arbeiten kann. Und wenn man das tut, hat man den Vorteil, dass man auch wirklich was an der gemeinsamen Situation feilen und ändern kann. Das ist nicht unbedingt bei allen Menschen so, dass sie das gut hinkriegen, aber ich erlebe das so, dass viele Paare, die das versuchen, viel miteinander zu sprechen, dann auch sich eher bei sowas einig werden. Vielleicht ist das eine gute Präventionsstrategie.
Ja, dazu gibt es gesellschaftliche Einschränkungen, wie zum Beispiel Elternzeit. Also viele Länder haben Elternzeit für Väter einfach nicht. Und dann, ich kenne solche Paare eigentlich in meinem persönlichen Umfeld, der Vater wäre sehr gerne zu Hause und hätte sehr gerne mehr Zeit verbracht mit dem Kind, aber der kann es nicht, weil es einfach kein Gesetz gibt. Und er muss arbeiten gehen. Das ist auch leider die Realität. Und dann kommen wir zurück zu dieser großen Frage nach der Weltordnung und wer entscheidet und wer ist an der Macht und welche Leute machen diese Familienpolitik und so.
Naja, da hast du vollkommen recht. Ich finde es ja schon gut, dass man Bonus kriegt, wenn man sich ein bisschen aufteilt. Das ist, führt zwar dazu, dass die meisten Väter 2 Monate pro Kind nehmen, aber Ja, es ist besser als nichts, wenn man ehrlich ist.
In Spanien haben wir ganz toll gemacht. Wir haben 4 Monate für Vater, 4 Monate für Mutter. Und ich kann meine Zeit an, oder er seine Zeit an mich nicht übertragen. Und wenn du diese 4 Monate nicht nimmst, dann sind sie weg. Und 8 Monate insgesamt ist es sehr wenig auch.
Ja, ja. Also 8 Monate ist wirklich wenig. Also ich habe auch 4 Monate auf 2-mal gemacht. Und habe das aber genutzt mit meiner Frau gemeinsam, um dann auch wirklich eine lange Zeit schön miteinander zu verbringen, so als Familie. Und das hat uns enorm gut getan. Also das fand ich sehr, sehr gewinnbringend. Würde ich auch wieder so machen. Und in Deutschland gibt es ja sogar die Möglichkeit, unbezahlte Elternzeit zu nehmen. Mhm. Nochmal on top. Hat ein guter Freund von mir tatsächlich auch mehrfach gemacht, der gesagt hat, ach ja, hier nehme ich mal ein bisschen und da nehme ich mal ein bisschen. Mit dem Arbeitgeber ging das auch alles durch. Der hat halt gemanagt, dass die anderen in der Zeit weiterarbeiten. Naja. Aber gut.
Flie, Fla, Flops.
Diana, dein erster Flop.
Wenn eine Frau Mutterschaft bereut, liebt sie ihr Kind nicht.
Okay, das hatten wir schon ganz am Anfang, ja. Nicht unbedingt so wahr.
Ja, natürlich gibt es misshandelte Frauen, Mütter, ja. Aber die waren nicht Teil meines Projektes und ich glaube, die sind eine absolute Minderheit. Die meisten Frauen, sogar wenn sie die Mutterschaft bereuen, lieben ihre Kinder über alles und wollen, dass dem Kind auch gut geht.
Okay. Dein zweiter Flop.
Wenn eine Frau Mutterschaft bereut, ist sie eine schlechte Mutter.
Auch das trifft nicht zu, weil?
Ich habe das schon erklärt. Meistens ist es so, dass sie auch Schuldgefühle haben und dann versuchen sie viel mehr zu machen als Mutter. Und was ich so gesehen habe in meiner Arbeit, das waren außergewöhnliche Mütter, sehr gute Mütter.
Ja, das heißt, wir gehen davon aus, dass es einfach gar nichts miteinander zu tun hat, dass jemand gefühlsmäßig sich viel alleine fühlt. Und deswegen bereut...
Ja, letztendlich, Mutter sein ist auch ein Job, ist eine Arbeit. Ja, ja. Wenn man die Arbeit hasst und ja und dann diese Ruhegefühle hat, dann hat es mit also man kann die Arbeit quasi hassen, aber trotzdem die gut machen sozusagen.
Ja, cool. Dein dritter Flop.
Wenn eine Frau Mutterschaft bereut, leidet sie an Depressionen und braucht psychologische Hilfe. Ist es nicht immer der Fall. Meistens ist es auch nicht der Fall. Ich kann dazu auch eine witzige Geschichte erzählen. Mhm. Als ich noch Recherche machte, war ich in einer geschlossenen Facebook-Gruppe für solche Mütter, die angeblich an Depressionen leiden, postnatalen Depressionen leiden. Und dann habe ich mir die ganzen Geschichten gelesen und dachte, boah, in 90% der Fälle brauchen sie dieser Mutter keine Medikamente zu nehmen oder keinen Arzt. Sie brauchen einfach Hilfe zu Hause. Weil die Geschichten waren so ungefähr, naja, ich sitze seit 3 Jahren zu Hause mit 2 Kindern und mein Mann arbeitet die ganze Zeit und ich bin allein und was kann ich machen? Mhm. Das hat mit Depression nichts zu tun. Also natürlich kannst du Depression führen, aber das ist keine postnatale Depression. Das ist wirklich fehlende Hilfe zu Hause.
Ja, also ich meine, die Anzeichen können ja durchaus deckungsgleich sein, aber es ist jetzt keine Erkrankung, die ohne sachliche und dingliche Ursachen kommt, sondern es ist halt einfach ganz klar. Ne?
Diese Frauen, wenn sie für 2 Monate alleine irgendwo geschickt werden, in Urlaub, ja. alleine gelassen werden und jemand anders diesen Job macht, dann sind sie völlig in Ordnung danach.
Ja, total spannend. Okay, nächster Flop.
Wenn eine Frau ihre Mutterschaft bereut, war bzw. ist sie unverantwortlich. Nein, da kann ich nicht zustimmen. Also viele Frauen wollten auch Mutter sein und haben diese Entscheidung bewusst getroffen. Und aber es ist leider so, man hat vielleicht falsche Vorstellungen vor der Mutterschaft. Das hat auch ein bisschen mit unserem idealisierten Bild der Mutterschaft an sich zu tun. Man kann auch zu einem gewissen Teil nicht wissen, was auf dich zukommt. Man kann natürlich sich vorbereiten und sich so ein bisschen Gedanken machen, organisieren und so weiter. Aber immer gibt's irgendwas Ungeplantes. Zum Beispiel behindertes Kind. Und dann wird alles doppelt so schwierig. Ja. Deswegen würde ich auf keinen Fall diese Frauen verurteilen. Also, sie waren nicht verantwortlich, unverantwortlich, sie waren nicht kindisch. Sie haben einfach falsche Entscheidungen getroffen. Manchmal passiert's.
Ja, und falsche Entscheidungen ist ja auch eine Momentaufnahme oft. Also das, was erstmal als falsch klingt oder als so wirkt, als ob es eine schwierige Lage wäre, kann sich hinterher manchmal als ein vorteilhafter Umweg im Leben darstellen. Das ist in einigen Fällen so. Das ist natürlich trotzdem keine Ausrede, dass Frauen benachteiligt werden können. Aber es ist oft so. Mhm. Und dein letzter Flop.
Wenn eine Frau ihre Mutterschaft bereut und es offen sagt, traumatisiert sie in jedem Fall ihre Kinder.
Okay.
Es ist ein schwieriges Thema, muss ich zugeben. Nicht in allen Fällen. Und es gibt verschiedene Meinungen, wie man mit den Kindern und mit diesen Reuegefühlen umgeht. Mhm. Also ich kann dir sagen, ich habe insgesamt mit 9 Frauen zusammengearbeitet, 7 sind im Buch. Von diesen 9 Frauen haben ungefähr die Hälfte ihren Kindern über Reuegefühle erzählt und haben geschafft, diesen Unterschied auch zu erklären, dass sie die Kinder an sich nicht bereuen, dass sie die Kinder lieben. Ja. Die Mutterschaft als Job, als Rolle war für sie aber ein Fehler. Und das kann man natürlich nicht kleinen Kindern erzählen, das würden sie auch nicht verstehen. Das kann man versuchen, aber den Eltern Kinder zu erklären, wenn sie Teenager sind zum Beispiel. Ja. Und bei 2 Frauen, die es gemacht haben und die Kinder schon erwachsen sind, haben sie auch eine bessere Beziehung danach, weil die Kinder letztendlich verstanden hatten, was da los war, so diese ganzen Jahre.
Ja.
Es gibt kein Rezept, würde ich sagen. Ich glaube, das liegt auch daran, wie gut die Beziehung zwischen Mutter und dem Kind ist an sich. Also manchmal ist die Beziehung einfach sehr schlecht und wenn die Mutter nochmal dazu sagt, nee, ich habe das die ganze Zeit bereut, dann ist keine gute Idee, glaube ich. Aber ja, ist nicht in allen Fällen und in den meisten Fällen, glaube ich, wenn die Mutter es ganz vorsichtig und im richtigen Moment macht, dann wäre es sogar besser für das Kind.
Das waren wieder unsere beliebten Flie-Fla-Flops. Wenn ihr übrigens irgendwas auf Insta uns mitteilen wollt, dann schreibt uns da einfach mal eine Direct Message oder schickt uns mal eine WhatsApp an 015226489791 oder auch gerne eine Sprachnachricht. Natürlich sind wir auch per E-Mail weiter erreichbar unter post@spielspaßwutanfall.de und wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr unseren Podcast mit 5 Sternen oder was es eben auf eurer Plattform des Vertrauens so gibt, ratet. Denn das hilft uns, in den Algorithmus zu kommen und auch mehr Leuten vorgeschlagen zu werden. So, Diana, wir sind schon relativ weit fortgeschritten. Ich will aber nochmal auf ein ganz wichtiges Thema raus, nämlich die Frage, welche Strategien können Frauen denn verfolgen, um mit so einer Situation, wenn sie sowas fühlen, besser klarzukommen oder vielleicht erst gar nicht reinzukommen. Wir haben es vorher schon mal angerissen, aber nochmal genau aufzudröseln.
Ich glaube, man braucht ganz viel Bewusstsein und Informationen noch vor der Entscheidung, Kinder ja oder nein. Wenn man das volle Bild vor Augen kriegt, und letztendlich war, glaube ich, der Hauptgrund für mich, warum ich dieses Buch mache, ist, dass ich diese Schattenseite, diese versteckte Seite der Mutterschaft auch zeige und dass die Frauen sich bewusst sind, dass sowas auch passieren kann. Wenn man alle vollständige Informationen hat, dann kann man, glaube ich, ganz gut diese Entscheidung auch für sich treffen. Mhm. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, wenn man mit dem 2. Elternteil die Bedingungen ganz gut bespricht und abspricht und so eine Liste macht von, okay, das will ich auf jeden Fall behalten, das kann ich opfern, was ist mit dir? Ja. Wenn man das alles vor der Geburt abspricht, dann vermeidet man meistens die Fallen. Also ich nenne es Fallen der Mutterschaft. Wenn man das aber nicht gemacht hat vorher und schon in diese Situation steckt, ich glaube, das Erste, was man machen soll, ist mit jemandem zu sprechen, der das verstehen würde und nicht verurteilen. Ja. Also ich weiß nicht, ob es Psychologen gibt, die Gedanken sich gemacht haben oder wissen, wie man mit solchen Menschen umgeht, weiß ich nicht. Ansonsten Pfarrer, wie du sagst, ich wundere mich sehr, dass Pfarrer auch sowas besprechen können. keine Ahnung, oder Hilfelinien. Irgendwas, jemand, der auf der anderen Seite einfach zuhören würde und nicht verurteilen würde. Das würde schon, glaube ich, helfen, diese Last ein bisschen leichter zu machen. Ja. Und dann in langer Sicht braucht man jedenfalls die Verteilung von Care-Arbeit zu Hause mit dem 2. Elternteil oder Familie zu besprechen und sagen, hey, ich kann es nicht mehr, ich bin an meine Grenzen gekommen, ich fühle mich nicht glücklich. Einfach offen sein und sagen, hey, wir müssen uns was grundsätzlich ändern in dieser, in unserer Aufteilung. Ja, und wenn das alles nicht funktioniert, dann wahrscheinlich sich scheiden lassen, keine Ahnung, dann kriegst du, dann, wie eine Freundin von mir aus Frankreich sagt, so viele Paare lassen sich scheiden und dann haben sie plötzlich ganz viel Freizeit. Und das angeblich machen viele französische Frauen, wenn sie schon nicht mehr können, sozusagen.
Verrückt. Also ich glaube, es ist wichtig, da nochmal hervorzuheben, viele Menschen können vielleicht auch nichts an ihrer Situation erstmal aktiv ändern, aber es hilft auf jeden Fall, sich der Situation auch richtig klar zu werden, und dafür hilft es, mit Leuten zu sprechen. Psychologen sind auf jeden Fall top. Es gibt auch in Deutschland die Telefonseelsorge. Also wenn du jetzt da draußen das Gefühl hast, dass du irgendwie betroffen bist und dass du mal mit jemandem reden musst, dann ist das eine Nummer, die verlinken wir dir unten. Denn da kannst du einfach anrufen zu jeder Tages- und Nachtzeit, und da gibt es ein Netzwerk dahinter, die können dir auch weiterhelfen, um mit jemandem zu sprechen, der dann oder die dann mit dir alles Mögliche weiter bespricht. Wenn jemand dann schon festgestellt hat, dass es was zu tun gibt, dann gibt es natürlich auch die Sachseite. Also dann muss man auch schauen, welche Dinge auf der Sachebene geändert werden können, wo es die Möglichkeit gibt, einfach den Alltag in der Familie zu verändern oder sich vielleicht Unterstützung zu holen. Und auch da gibt es Ansprechpartner. Denn auch wenn viele Menschen das jetzt irgendwie komisch finden, es gibt tatsächlich Familienhilfe, gerade in Deutschland, auch bei den Jugendämtern, aber auch über Caritas und Diakonie, die in speziellen Situationen weiterhelfen. Und wenn ein Elternteil überfordert ist, ist es oft ein Grund, dass man da sich einfach Hilfe holen kann, sich selbst zu entlasten und das Beste für die Kinder rauszuholen. Das wollen denn nämlich meistens alle Eltern.
Ja, ich vergleiche es ein bisschen mit dem Flugzeug. Es gibt, man sagt, also als Erwachsene musst du die Gesichtsmaske erstmal auf dein Gesicht setzen und dann dem Kind helfen. Das ist, glaube ich, sehr ähnlich hier. Exakt. Wenn man fühlt, man hat keine Kraft mehr, dann muss man irgendwas machen. Also das ist wirklich, letztendlich leidet auch das Kind runter, dass die Mutter ständig erschöpft und unglücklich ist. Und das kann nie so weitergehen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Noch eine letzte Frage habe ich. Wie hat sich generell dein Blick auf das Thema Elternschaft, Mutterschaft verändert über dieses Projekt raus?
Ja, das war eine unglaublich wichtige Lebensreise für mich. Wir haben damit angefangen, dass ich erzählt habe, dass ich diesen Druck gespürt habe von der Familie und eigentlich damals als Reaktion auf diesen Druck wollte dann kein Kind haben. Und viele Jahre habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht. Also wenn sie mich dazu zwingen, mache ich auf keinen Fall. Ja. Und dann 5 Jahre später war meine Wut weg, und dann habe ich auch für mich verstanden, eigentlich war ich bereit, ein Kind zu haben. Also nicht, es war mir auch bewusst, nicht 2 oder 3, sondern wirklich ein Kind und unter meinen Bedingungen. Und ich glaube, nur dank diesem Projekt habe ich diese Entscheidung getroffen eigentlich, weil ich die ganzen Verbindungen und Zusammenhänge verstanden habe und das, woher der Druck kommt und dass wirklich diese gesellschaftlichen Erwartungen an die Frau. Aber das hat mit meinem eigenen Kinderwunsch eigentlich nichts zu tun. Ja. Und da konnte ich endlich mal meine eigene Stimme hören. Ja, und ich bin sehr froh, dass mein Sohn auf der Welt ist. Es ist natürlich nicht leicht. Wie gesagt, es gab viele Dinge, die nicht geplant waren und hat uns auch hart getroffen. Ich habe trotzdem ein tolles Teamgefühl zu Hause und ich glaube, ich bin einfach reifer als Mensch geworden. Und ich würde auch sagen, dass Elternschaft an sich ist wahrscheinlich die einzige Erfahrung, die dich in so eine Tiefe bringen kann. Also jetzt im Sinne von wie der Mensch entsteht, wie der Mensch sich entwickelt, also über das Leben an sich.
Ja, ich glaube, das ist wahr. Also Gefühle intensivieren sich damit einfach nochmal mit der Elternschaft. Das ist schon krass.
Ja, und wie gesagt, also diese, zum Beispiel die Weltordnung hat mich nicht so richtig stark, hat mir nicht so große Sorgen gemacht, bevor ich Mutter wurde. Jetzt denke ich die ganze Zeit darüber nach, was für eine Welt ich meinem Sohn dann hinterlasse. Und ich leide drunter, weil ich sehe, dass er wahrscheinlich eine sehr schwierige Zukunft haben wird und solche Dinge. Ne? Und dann, das ist alles mit der Mutterschaft gekommen, also muss ich sagen.
Ja, klar, natürlich. Man hat einfach eine ganz andere Zukunftsperspektive in dem Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Liebe Diana, ich habe heute wahnsinnig viel gelernt über das Thema Regretting Motherhood. Ich fand es schon immer wichtig und habe öfter mal was dazu gelesen, muss aber sagen, heute habe ich nochmal eine ganz andere Perspektive bekommen. Denn dieses Thema ist offensichtlich in der DNA unserer Gesellschaft angelegt und in der Struktur, wie die Arbeitswelt und die Lebensorganisation funktioniert und auch wie auch Gesellschaften auf der ganzen Welt funktionieren. Es ist gar nicht so sehr die Frage von persönlichen Dingen, sondern vielmehr die Frage von, wo stecke ich eigentlich drin, wie funktioniert das System, in dem ich bin und wie komme ich mit diesen Dingen klar, wie sieht Männlichkeit und Weiblichkeit um mich herum aus, welche Rolle, welche Struktur gibt Gesellschaft mir vor, ob ich es will oder nicht und wie gut kann ich mich als Familie, als Mensch mit meinem Partner, mit Oma, Opa und sonst was organisieren. Das war für mich sehr erhellend. Ich kann euch da draußen auf jeden Fall das E-Book oder das Buch sehr empfehlen mit den Bildern und den Texten zum Thema Regretting Motherhood. Ich sag's euch, es geht an die Substanz. Es ist nicht so, dass man sich das anguckt und sagt, ach ja, schön, ne? Sondern das nimmt einen emotional mit, aber es gibt einem neue Perspektiven aufs Thema. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns an post@spielspaßwutanfall.de oder als Direct Message bei Facebook, bei Insta oder auch als Sprachnachricht bei WhatsApp 015-226-489-791. Gebt uns Sterne, gebt uns Punkte, bewertet uns, schreibt uns. Wir freuen uns auf alles. Dir vielen Dank, liebe Diana. Wir haben ein gutes Gespräch geführt. Ich freue mich schon, wenn wir uns mal irgendwann wiedersehen. Und in eure Richtung, tschüss, bis in 2 Wochen.
Ich bedanke mich auch für die Einladung und alles Gute. Viel Erfolg im Podcast.
Danke.
Tschüss.
Ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.